Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute wird die Frankfurter Buchmesse feierlich eröffnet. Wir starten in HR2 Kultur mit dem Doppelkopf, mit einer Türöffnerin, mit einem Scout, mit Michi Strausfeld. Guten Tag, Frau Strausfeld.
Guten Tag, Herr Stäblein.
Mein Name, wie Sie schon hören konnten, ist Ruthard Stäblein. Wenn Sie Scout hören, denken Sie vielleicht an einen Pfadfinder. In der Buchbranche ist das jemand, der auch einen Pfad findet zu unbekannten Autoren, der zwischen diesen Autoren und dann Verlagen und den Lesern vermittelt, zu den Autoren Kontakt hält. Eine unbekannte Person in diesem Betrieb, aber doch sehr wichtig. Michi Strausfeld, Sie sind seit Jahrzehnten Scout. Wie wird man überhaupt Scout?
Bei mir war es einfach die Faszination für einen Kontinent, der mich getrieben hat, der mich begeistert hat und der mich dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, das ist doch eigentlich nicht möglich, dass diese wunderbaren Bücher, diese großartigen Autoren in Deutschland nicht bekannt sind. Und ich hatte mich mit Lateinamerika beschäftigt, weil ich ganz einfach Materialien für meine Doktorarbeit zusammengetragen habe.
Und Sie haben dort in Lateinamerika die ganz großen Autoren entdeckt. Ich nenne nur Mario Vargas Llosa. Dann sind Sie nach Paris. Dort haben Sie einen anderen argentinischen Autor kennengelernt, Julio Cortázar. Aber Sie haben auch Isabel Allende kennengelernt und Carlos Ruiz Zafón zum Schluss. Ja, wie kommt man überhaupt an diese großen Autoren heran?
Ich glaube, das ist ganz allmählich gewachsen. Es war einfach so, dass die Faszination für die Bücher, die ich gelesen habe, so ungeheuer war, dass dann meine Begeisterung vielleicht etwas ansteckend gewirkt hat. Jedenfalls hat sie ansteckend gewirkt auf den Verleger Siegfried Unseld, der dann sagte, ja, wir könnten ja vielleicht mal das eine oder das andere und das dritte und das vierte Buch riskieren, aber vielmehr auch irgendwie nicht, denn zu Beginn der 70er Jahre war noch nicht mal García Márquez in Deutschland ein Erfolg. Von 100 Jahren Einsamkeit wurden gerade mal 8000 Exemplare verkauft. Das war also wirklich sehr, sehr wenig. Und auf einem Symposium in Paris, das über lateinamerikanische Literatur ging, alles immer noch für meine Doktorarbeit, habe ich dann das immense Glück gehabt, Julio Cortázar kennenzulernen, der mich von Anfang an natürlich besonders fasziniert hat. Und ich würde sagen, wenn man mich heute fragt, auf welchen Auto möchtest du auf gar keinen Fall verzichten, sage ich sofort Julio Cortázar, weil er als Mensch so wunderbar war und eben als Autor. Und als ich erfuhr, sein Hauptwerk Rayuela ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, denn ich lebte damals nicht in Deutschland, ich wusste das nicht alles so genau, war ich völlig verblüfft und habe gesagt, das kann doch nicht sein, das geht überhaupt nicht. Naja, und so sind die Dinge weiter gewachsen und der eine Autor führte mich dann zum nächsten und ich habe einfach viel, viel Glück gehabt.
Ich denke, Glück allein reicht nicht, sondern zum Beispiel Sprachkenntnisse. Sie waren also Stipendiatin des DAAD in Lateinamerika, haben über lateinamerikanische Literatur promoviert.
Über García Márquez und den neuen Roman Lateinamerikas, also habe ich sie alle gelesen. Und vor allen Dingen, wenn man Romanistin und Anglistin ist, ist das ja nicht so spannend, ein verstecktes Komma in einem Text aus dem 16. Jahrhundert zu entdecken. Also diese philologische Arbeit war vielleicht nie mein besonderes Hobby. Aber dieses Lebendige, was mir den Kontinent erläutert hat, wo ich bei jedem Buch gedacht habe, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr, bis ich natürlich gemerkt habe, es reicht vorne und hinten nicht. Man muss also noch sicherlich viele weitere Bücher lesen. Und so war das eben ein kontinuierliches Entdecken und eine immense Bereicherung, denn diese Literatur ist nun einfach großartig und sie war damals in Deutschland eben leider nicht bekannt.
Aber durch Sie, Mitschi Strausfeld, und durch die Übersetzer und durch sicherlich auch den Mut von einigen Verlegern kam es dann zu diesem gewaltigen literarischen Boom der 80er Jahre, schon der 70er, End-70er Jahre mit dem magischen Realismus.
Ja, das ist natürlich vor allen Dingen García Márquez gewesen, der magische Realismus. Und dann, da wir auf der Buchmesse sind, die heute eröffnet wird, 1976 gab es ja das erste Schwerpunktthema und das war Lateinamerika. Und im Surkamp Verlag, wo ich eben mehr als 33 Jahre lang tätig war, hatte eben Siegfried Unsel die grandiose Idee und sagte, wir machen jetzt ein riesiges Programm. Und so hat der Verlag 19 Bücher auf einmal publiziert. Und da hatte jeder nur das große Staunen bekommen. Und da wurden Namen zum ersten Mal publiziert. Manuel Puig, Juan Carlos Onetti. Es wurden vergessene Bücher von Rulfo, von Juan Rulfo und anderen, Augusto Roa Bastos, wurden wieder aufgelegt. Also man konnte irgendwie gucken, was war alles schon mal da. Man musste auch auf die Übersetzungen gucken, denn da wurde durchaus einiges in den 50er und 60er Jahren nicht ganz korrekt gemacht. Also bei Jorge Amado hat man mal eben 20 Seiten gestrichen. Oder bei Juan Rulfo, Pedro Páramo, hat man gesagt, da muss man aber erläutern, jetzt spricht der Protagonist, jetzt spricht jemand, der schon tot ist. Solche Sachen wurden dann natürlich bereinigt, korrigiert und so weiter, sodass man wirklich sagen kann, irgendwie war 1976 die Buchmesse vielleicht ein Neuanfang. Ja, und dann ging es dann wirklich Schlag für Schlag und Rayuela, das erste Buch, was ich dann eingekauft habe für den Verlag von Julio Cortázar eben, brauchte eben auch 7 Jahre lang, bis es übersetzt war. Also ich meine, es gab nicht so viele qualifizierte Übersetzer. Es war alles am Anfang etwas mühsam, aber es war fantastisch.
Mitschi Strausfeld im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Eine der Voraussetzungen für den Scout sind also Sprachkenntnisse, Landeskenntnisse. Dann muss man an diese Autoren rankommen oder an die Originalverlage. Die andere Seite ist, Sie müssen auch an Siegfried Unsel rankommen. Das ist ja doch auch nicht so einfach, oder?
Ja, da hatte ich auch mal wieder Glück, denn immer noch für diese Doktorarbeit ging ich dann ab und zu nach Köln und lernte dort Jürgen Becker kennen. Und der hat dann gesagt, ja, mit all Ihren Kenntnissen, haben Sie denn nie an einen Verlag gedacht? Und ich sagte, nein, ich lebte in Barcelona. Ich werde sicherlich an die Hochschule gehen und werde Professorin werden. Das schien mir irgendwie der logische Weg. Und dann sagte er, ja, ich rede mal mit Siegfried Unsel und dann wollen wir doch mal sehen. Und er hat ihm offensichtlich gesagt, da gibt es diese junge Person, die viel Begeisterung hätte und offensichtlich auch Kenntnisse. Und so bekam ich einen Brief von Siegfried Unsel. Ja, und dann auf einer Buchmesse kam es zu einem ersten Gespräch und ich hatte meine Anstellung als Scout in der Tasche.
Scout heißt auch noch was anderes, man muss Gutachten schreiben. Das heißt, man liest diese Bücher und dann schreibt man 2 Seiten im Höchstfall, manchmal
auch 3. Und ja, dann schreibt man also Gutachten. Man fragt, wo sind die Rechte? Sind sie beim Verlag? Sind sie bei einer Agentin? Liegen sie vielleicht beim Autor selber? Und so habe ich, weil ich eben in der Zeit in Barcelona wohnte, die Agenturen dort kennengelernt und die Verleger kennengelernt. Also ich war dann ziemlich schnell, ziemlich gut vernetzt. Und dann geht es ja in Lateinamerika und auch in Spanien doch so, wenn man irgendwie ein bisschen dann dazugehört, gehört man sehr schnell noch ein bisschen mehr dazu. Und dann bekommt man auch die Tipps und sagt, meine Güte, schau dir doch das mal an. Hast du das denn noch nicht gelesen? Und in den 70er Jahren ging es ja auch wirklich so und auch in den 80er Jahren, es kam so viel großartige Literatur, dass man immer nur gesagt hat, was, das hast du noch nicht gelesen, das ist sagenhaft, das musst du lesen. Ja, und so hat man immer mehr gelesen und so merkte Siegfried Unsel sehr bald, dass aus seinen wenigen Büchern sehr viele Bücher wurden und er lernte dann auch die Autoren kennen und war begeistert und so steckte ich ihn mit meiner Begeisterung an. Und er nahm sie auf und hat natürlich dann die ganze Kraft des Verlages für die Sache eingesetzt. Und insofern war das, glaube ich, eine ziemlich optimale Konstellation.
Ja, mit diesem Boom des magischen Realismus, mit diesem großen Interesse auch an der spanischen Literatur. Sie haben damals ja auch Jorge Semprún entdeckt. Wie kann man das überhaupt spüren, fühlen, riechen? Was ist gute Literatur?
Ich glaube, man muss einfach ziemlich viel gelesen haben. Und natürlich hat man nie ein objektives Qualitätskriterium, sondern persönliche Vorlieben spielen durchaus mit hinein. Aber es ist doch so, ein gutes Buch erkennt man irgendwann. Und zwar relativ schnell. Also wenn die ersten 10, 20, 30 Seiten mich nun überhaupt nicht faszinieren und man sagt mir, es ist aber ein tolles Buch, dann fange ich vielleicht eine Woche später nochmal an, ob es mir dann zusagt. Und dann muss ich vielleicht die Schlussfolgerung ziehen. Vielleicht ist es ein großes Buch, aber es spricht mich persönlich nicht an. Oder aber, Mensch, das ist wirklich wunderbar und das muss man ja unbedingt machen. Und das ist mir zum Glück sehr oft passiert. Also ich hatte einfach diese Fülle auch, die damals in den 60er Jahren publiziert worden war und in den 70er Jahren publiziert wurde und die in Deutschland unentdeckt war. Wer hat denn schon das Glück, einen Juan Carlos Onetti zu entdecken, von dem noch keine Zeile auf Deutsch publiziert war? Oder Julio Cortázar mit all diesen großartigen Erzählungen. Es gab 8 mehr oder weniger mäßig übersetzte Erzählungen im Deutschen und das war's. Mhm. Ja?
Oder Sie haben auch Juan Rulfo erwähnt, der im spanischsprachigen Raum so eine große Rolle gespielt hat, aber dessen Bücher, Pedro Páramo, so schwierig zu verstehen waren für ein deutsches Publikum. Da wird sich meine zweite Frage oder meine weitere Frage anschließen. Was ist eigentlich wichtiger für einen Scout, ähnlich wie vielleicht für einen Übersetzer, die Ursprungssprache, das Ursprungsland besser zu kennen oder das Zielland, also Lateinamerika, Spanien, Portugal genau zu kennen? Oder ist es wichtiger, was kommt an, was kann in Deutschland ankommen?
Ich glaube, wenn es sich um wirklich große Bücher handelt, dann müssen die überall ankommen. Man kann Vermittlungsschwierigkeiten haben, dass das Publikum, das Lesepublikum vielleicht noch nicht bereit ist, sich auf diese Wagnisse einzulassen, denn die Lateinamerikaner haben ja da formal auch sehr viel geboten, was unerhört war, was neu war, was dann weitergewirkt hat in Frankreich, in Deutschland, auch in Italien und so weiter. Da kam ja auch wirklich ein Austausch erstmals zustande. Und manche Bücher brauchten etwas mehr Zeit. Also Juan Rulfo ist natürlich in der Zwischenzeit auch in Deutschland für die Leser ein Begriff geworden. Aber in den 50er Jahren, als er erstmals publiziert worden ist, war das vielleicht noch nicht so der Fall. Oder Alejo Carpentier. Oder nehmen Sie eigentlich, wen Sie wollen. Auch der magische Realismus hat ja nicht sogleich triumphiert. García Márquez brauchte eine lange Anlaufstrecke, bis es endlich soweit war. Und dann auf einmal kam die große Begeisterung und auch die Medien haben natürlich in den Jahren viel über Lateinamerika berichtet. Es gab eben Chile, die Diktatur in Argentinien. Es gab dann später das Experiment Nicaragua, das großen Optimismus geweckt hat. Also Lateinamerika war auch als Kontinent dann auf einmal präsent. Und dann kam eben 1982 ein weiteres großes Ereignis. Das waren die Horizonte, das Festival Lateinamerika in Berlin, wo es alles gab. Da gab es Literatur, Kunst, Theater, Musik, Fotoausstellungen. Auf einmal wurde der Kontinent präsentiert in seiner kulturellen Vielfalt. Und das hat natürlich einen enormen Anstieg an Interesse gebracht für alles. Also auf einmal hat das deutsche Lesepublikum gesagt, ja, also das will ich auch unbedingt lesen. Die spanischen und lateinamerikanischen Titel kamen sogar auf die Bestsellerlisten. Das hatte es früher auch nicht gegeben. Also die 80er Jahre im Rückblick waren wirklich großartige Jahre. Da gab es jedes Jahr ein Highlight, ein publizistisches, literarisches Highlight oder auch mehrere. Da gab es den Nobelpreis für García Márquez 1982. Ja, und dann gab es 1984 Isabel Allende und das Geisterhaus. Und das war nun der Mega-Erfolg überhaupt. Das hatte es vorher noch nie mit einem lateinamerikanischen Titel in Deutschland gegeben.
Und auch das war Ihre Entdeckung, Mitzi Strausfeld. Auch Ihr Musikwunsch hängt damit zusammen.
Wenn wir jetzt von den großen Lateinamerikanern sprechen, möchte ich als erstes vielleicht Le Sacre du Printemps von Stravinsky erwähnen. So heißt das gleichnamige Buch von Alejo Carpentier. Und meine erste Begegnung mit Alejo Carpentier ist, glaube ich, eine ganz schöne Anekdote.
Das war Danse de la Terre von Igor Stravinsky auf Wunsch von Michi Strausfeld im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Wir sprechen über die Existenz des Scouts, des Vermittlers der Literatur, ausländischer Literatur für den deutschen Markt. Und da ist Michi Strausfeld die Person, zu unbekannt. Aber im Literaturbetrieb gibt es häufig unbekannte Personen, die entscheidende Rollen spielen. Die Übersetzer gehören dazu und eben auch die Scouts. Und Le Sacre du Printemps ist auch für Sie ein Stichwort. Ich erinnere mich, Sie hatten ja auch schon jetzt erwähnt, dass Sie Alejo Carpentier kennengelernt haben. Ich dachte immer, der heißt Carpentier.
Naja, es gibt zwei Arten, ihn auszusprechen. Und er, glaube ich, selber sagte immer Carpentier, der lebt ja nun auch in Paris. Und meine erste Begegnung mit ihm war in der Tat in Paris, in der kubanischen Botschaft. Der Grand Seigneur kam pünktlich um 12 Uhr die Treppe runter und von 12 bis 1 war er der faszinierende Erzähler, der mit seinem stupenden Wissen mich natürlich völlig in Bann schlug und der dann unter anderem auch auf Mittelhochdeutsch zitierte, ich sehe es auf einem Stehne, ich kann das nicht so gut, wie er das konnte und mir dann natürlich auch die eine oder die andere Frage stellte, etliche konnte ich nicht beantworten, zum Beispiel hatte ich noch nie etwas von Theodor Koch-Grünberg gehört, der große deutsche Ethnologe und er meinte dann, also Chica, schau doch mal da auf eure großen Meister. Er fühlte sich natürlich als der Thomas Mann von Lateinamerika, was er auch sicherlich war. Und ein großer Roman von ihm heißt eben Le Sacre du Printemps. Also das ist eine kleine Hommage an Alejo Carpentier.
Alejo Carpentier hat ja mit diesem Roman auch so eine Art Jahrhundertroman geschrieben. Er hatte das gesamte Panorama des Jahrhunderts im Blick mit Bezug auf Kuba, mit Bezug auf Tanz und eben auch die Entwicklung der Revolution, ein Geschichtsfresko, wie man sich das eigentlich so auch von Lateinamerika wünscht.
Ich würde nur sagen, er hat noch ein viel besseres Geschichtsfresko geschrieben und das ist die Explosion in der Kathedrale. Da wird auf einmal verständlich, dass die europäische Politik des 18. Jahrhunderts irgendwie in der Karibik entschieden wurde, und zwar von den Piraten, wie sie einander das Geld und das Gold von den Schiffen abjagten. Ich meine, das muss man auch alles erstmal wissen. Und das hat er nun wirklich grandios geschildert. Und ich glaube, es ist einer der etlichen Jahrhundertromane, die aus Lateinamerika zu uns gekommen sind.
Le Sacre du Printemps von Alejo Carpentier erschien damals bei Suhrkamp durch Ihre Vermittlung mit Michi Strausfeld. Sie haben es schon eingangs erwähnt, Sie haben 33 Jahre für Suhrkamp gearbeitet. Jetzt sind Sie bei Fischer, haben dort jetzt über Lateinamerika Geschichten aus Lateinamerika veröffentlicht. Schiffe aus Feuer heißt der Band, bei S. Fischer erschienen. Warum haben Sie gewechselt?
Nun, das hat natürlich viele Gründe, auf die ich auch gar nicht weiter eingehen möchte. Meine Beziehung zu Siegfried Unselt war über die ganzen Jahre eben von einem vollständigen Vertrauen geprägt. Und er hat ja nun auch wirklich das Programm mich aufbauen lassen. Ich meine, es sind mehr als 350 Titel aus Lateinamerika bei Surkamp erschienen. Und nach seinem Tode wurde eben etwas schwieriger alles. Und und so habe ich dann gedacht, vielleicht ist für mich ein Neuanfang nochmal eine neue Anregung. Und ich habe das wiederum Glück, denn der S. Fischer Verlag bietet mir die Möglichkeit, ein neues Lateinamerika-Programm aufzubauen. Und natürlich möchte ich mich nicht wiederholen, sondern wirklich jetzt auch etwas Neues anfangen. Und weil der magische Realismus nun Vergangenheit ist, habe ich gedacht, jetzt wollen wir doch mal eine Bestandsaufnahme machen, was sich heute in Lateinamerika tut. Und das ist diese Anthologie Schiffe aus Feuer. Die geht von der Bronze bis nach Feuerland, wenn man will. Es sind 36 Texte, es sind sehr viele Frauen dabei. Und ein Autor dieser Anthologie hat einmal gesagt, früher wollten wir Autoren die Welt verändern. Heute sind wir zufrieden, wenn sie uns nicht um die Ohren fliegt. Und ich glaube, das kennzeichnet sehr gut diese Bestandsaufnahme, denn es gibt sehr viel Gewalt, es gibt sehr viel Ungerechtigkeit, gegen das man natürlich protestiert. Es gibt auch immer, Lateinamerika ist ein junger Kontinent, die Autoren sind jung, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer Liebe, es ist also kein schwarzes Panorama, ganz und gar nicht. Aber es, glaube ich, eine gute Bestandsaufnahme, was sich heute in Lateinamerika tut. Denn früher, Borges und García Márquez, also Argentinien und Kolumbien, waren zwei Welten. Magischer Realismus, García Márquez, die Fantastik des Rio de la Plata, die Fantastik um 12 Uhr mittags, wie Julio Cortázar einmal gesagt hat, die hatten wenig miteinander zu tun. Heute die Autoren sind alle in diesen riesen Metropolen großgewachsen, Millionenstädten. Sie sind alle mit Film, Fernsehen, Gewalt und so weiter aufgewachsen. Sie reisen viel mehr, sie stellen sich ihren Literaturkanon selber zusammen. Sie haben heute mehr Dinge, die sie verbinden. Mhm. Also ein Mexikaner kann heute leichter mit einem Argentinier irgendwie sprechen und Gemeinsamkeiten finden, als es vielleicht früher der Fall war. Und so ist diese Anthologie eben ein Blick in die verschiedenen Länder. Und man merkt diese enorme Kreativität. Alle Genres sind jetzt akzeptiert. Man macht Krimi, man macht die traditionelle Kurzgeschichte, die ja in Lateinamerika in großen Ehren steht. Man beschäftigt sich mit der kleinen Problematik ringsum, ob das nun die politische Gewalt ist oder die soziale Ungerechtigkeit, ob es die Stellung der Frau ist, wie sieht das alles aus. Also sie beschränken sich auch nicht mehr darauf, nur über ihren Kontinent zu sprechen. Sie nehmen auch die Themen, die vielleicht in Indien angesiedelt sind oder anderswo, weil sie sagen, wir können über alles schreiben. Mhm. Und auch das ist neu.
Ich hatte mit Alan Pauls, diesem argentinischen Schriftsteller, gesprochen und der sagte mir, wir sind Lateinamerikaner geworden. Da war ich erstmal erstaunt, wieso Argentinien liegt doch mitten in Lateinamerika. Und das hatte mich verblüfft. Und dann sagte er mir, ja, bis zur Krise von 2001 hätten eben immer die Argentinier auf die anderen Lateinamerikaner herabgeschaut und sich als Europäer gefühlt. Und Sie finden jetzt also auch bestätigt im Grunde genommen, dass es so etwas wie ein gemeinsames lateinamerikanisches Gefühl gibt. In Deutschland hatte jetzt in den letzten Jahren ein lateinamerikanischer Autor besonders großen Erfolg, das war Roberto Bolaño. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Also ich selbst denke, Sie haben es schon angesprochen, das ist zum Beispiel diese Darstellung von Gewalt.
Ich glaube, Roberto Bolaño ist eigentlich jetzt der erfolgreichste Vertreter dieser jüngeren Autoren. Aber er hat irgendwie bewiesen, durch sein Leben auch, er ist in Chile geboren und aufgewachsen, dann kam er nach Mexiko, dann ging er ins Exil, dann kam er nach Spanien, also überall. Er hat auch alle möglichen Berufe ausgeübt, bis es schließlich zum literarischen Durchbruch kam. Und er hat dann natürlich neue Formen auch geschaffen in seiner Literatur, neue Themen aufgegriffen, die bis dahin noch nicht so üblich waren. Und die jüngeren Autoren folgen ihm da. Er ist auch für fast alle der Meister, das Vorbild. Also sie würden sich sicherlich nicht mehr auf García Márquez berufen, obwohl sie ihn gelesen haben. Sie berufen sich auch nicht unbedingt auf Borges, obwohl sie ihn natürlich gelesen haben. Das gehört alles sozusagen zur Schulausbildung dazu. Jetzt suchen sie etwas anderes. Und sie sind insofern mehr Lateinamerikaner, also auch die Argentinier, die ja keine große eingeborene Bevölkerung hatten. Und diejenigen, die sie hatten, hatten sie auch ziemlich schnell sehr dezimiert und ausgerottet und kamen eben von den Schiffen. wie man so schön sagt. Und sie fühlten sich immer als was Besseres, als das Paris von Lateinamerika oder das New York von Südamerika. Also sie waren etwas überheblicher. Und das ist ihnen dann natürlich vergangen mit der Krise von 2001 und dem Staatsbankrott, aber auch schon vorher. Die letzte Diktatur 1976 bis 83 hat sie doch sehr brutal auf den Boden der lateinamerikanischen Wirklichkeit gebracht.
Schiffe aus Feuer heißt Ihre Anthologie, Michi Strausfeld, bei S. Fischer erschienen. Wie ist erstmal diese Metapher zu verstehen? Eigentlich auch eine Metapher, die sich beißt, fast ein Oxymoron.
Weil jeder Autor hat ein kleines Schiff, das ist sein Werk. Er tritt ja für sich alleine auf. Also er tritt nicht in einer Gruppe auf, sondern für sich alleine. Und das, was er auf seinem Schiffchen mit sich führt, nämlich seine Erzählungen, seine Texte, auch seine Romane, sind manchmal hochexplosiv. Vom Inhalt her, einige auch von der Form her, aber vor allen Dingen vom Inhalt. Und insofern gehen sie mit ihrer Fracht, die also ein latentes Feuer ist, und hoffen, dass irgendjemand sie an Land zieht, sie liest und dann sie vielleicht auch etwas besser versteht.
Mir fällt auf, nicht nur an dieser Anthologie von Ihnen, Frau Strausfeld, sondern aus vielen südamerikanischen Produktionen, sage ich mal, Büchern, dass da die Kurzerzählung vorherrschend ist, dass es also eine Gattung gibt, die in Europa und insbesondere in Deutschland kaum Erfolg hat, in Lateinamerika ungemein verbreitet ist. Wie kommt es? Also häufig werden, wenn bei uns Anthologien herausgegeben werden, dann Romane gekürzt, irgendwelche Auszüge aus Romanen genommen. Aber hier sind es fast ausschließlich Kurzerzählungen. Wie kommt dieser Erfolg oder diese Vorliebe der lateinamerikanischen Autorinnen und Autoren für die Kurzgeschichte?
Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Die Kurzgeschichte ist ja auch in Nordamerika ein beliebtes und weit verbreitetes und hochgeschätztes Genre. Sicherlich ist der Einfluss da, denn der nordamerikanische Einfluss ist in ganz Lateinamerika überall zu spüren. Und zum Zweiten würde ich sagen, die prekären Bedingungen, unter denen Literatur in Lateinamerika entstand und teilweise in einigen Ländern noch entsteht, hat natürlich die kurze Form gestärkt. Eine Erzählung konnte man mal in einer Zeitung publizieren. Ein Gedicht kann man mal in einem kleinen Verlag publizieren. Deshalb ist sowohl die Lyrik wie die Kurzgeschichte eigentlich ganz prägend für die Geschichte der lateinamerikanischen Literatur. Und die größten Autoren haben eigentlich alle Kurzgeschichten geschrieben, ob das nun Rulfo ist, ob das Vargas Llosa ist, Borges, Cortázar. Aber schon zuvor gab es einen Meister, das ist Horacio Quiroga. Der wird verglichen mit Edgar Allan Poe, mit Maupassant oder Tschechow. Und er hat dieses Niveau. Es sind fantastische Geschichten, die er geschrieben. Er war Uruguayer, der in Argentinien dann gelebt hat, ganz entlegen in Misiones, also in der Wildnis. Deshalb heißt das Buch auch Die Wildnis des Lebens, das jetzt gerade publiziert worden ist. Und da merkt man richtig, welche Gewalt da ist. Das ist auch etwas anderes als Kipling, der den Dschungel auch beschrieben hat. Etwas völlig anderes. Ich kann wirklich nur sagen, ganz grandios.
Und auch da wieder das Thema der Gewalt.
Richtig, die Natur in Lateinamerika ist manchmal wirklich so gewaltig, dass man sie nicht bändigen kann. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Es ist die Metropole, die Millionenstadt, wo eine andere Art von Gewalt herrscht. Aber der Dschungel frisst einen auch auf und auch andere gewaltige Naturelemente sind immer präsent. Ob das nun die großen Anden sind oder der Amazonas oder eben der genannte Urwald. Also Lateinamerika ist eben ein riesiger Kontinent und eben faszinierend in jeder Facette.
Ihr zweiter Musikwunsch hängt natürlich auch mit Südamerika zusammen und auch mit dem Gastland der diesjährigen Buchmesse, Frau Strausfeld.
Ja, das ist Mi Buenos Aires Querido und es spielt Daniel Barenboim und er spielt ein Stück von Astor Piazzolla. Also jetzt kommen wir nach Argentinien. Thank you.
Das war ein Stück von Astor Piazzolla, das Daniel Barenboim auf dem Klavier begleitete. Der Titel Primavera Porteña auf der CD Mi Querido Buenos Aires. Frau Strausfeld, wir sind beim Schwerpunkt der diesjährigen Frankfurter Buchmesse angelangt. Heute Abend wird Daniel Barenboim in der Alten Oper selbst auftreten und das Gastland vorstellen. Frau Strausfeld, Argentinien, Gastland der Frankfurter Buchmesse, tritt mit einem doch überzeugenden Buchprogramm auf. Noch nie wurden so viele Bücher veröffentlicht aus Anlass der Frankfurter Buchmesse für die Buchmesse, nicht nur ins Deutsche, sondern auch in anderen Sprachen. Die werden subventioniert von Argentinien aus, von Buenos Aires, mit einem Programm, das SUR heißt. Frau Strausfeld, Sie haben auch eine Anthologie zu diesem Thema herausgebracht in der Zeitschrift Die Horen, und der Titel lautet Der Vorabend aller Pracht, eine Lesereise durch 200 argentinischer Erzählkunst und Poesie. Sie eröffnen diesen Band mit einer Erzählung von Esteban Echeverría. Der Titel heißt Schlachthof. Das ist eine Erzählung von 1871. Darin schildert Echeverría die Brutalität, ja Bestialität, mit der die Anhänger des Diktators Rosas ihre Gegner misshandelten. Das spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in der ersten Jahrhunderthälfte, als dieser Rosas eben Diktator von Argentinien war. Schlachthof, das ist ja irgendwie bezeichnend und, finde ich, nimmt auch das Thema auf, was beherrschend war für die gesamte lateinamerikanische Literatur, nämlich das Thema der Gewalt.
Das stimmt, und diese Erzählung ist wirklich erstaunlich modern, denn man liest sie auch heute noch und es läuft ein Schauder des Entsetzens eigentlich über den Rücken, über die Brutalität, die dort geschildert wird. Natürlich Argentinien, wir verbinden das immer mit den wunderbaren Steaks, die wir dann gerne essen. Aber wie das den Tieren damals ging und heute ging, das interessiert ja eigentlich nicht so sehr. Aber was sich alles um diesen Schlachthof herum abgespielt hat, weil es wirklich das Zentrum der Stadt war und der ökonomische Nerv damals, ist doch sehr beachtlich. Und durch die ganze argentinische Literatur zieht sich ein bisschen eine Dualität, die ein anderer Autor, der etwa zur gleichen Zeit gelebt hat, nämlich Sarmiento, als Zivilisation oder Barbarei bezeichnet hat. Und dann wollten natürlich die Menschen immer gerne zivilisiert sein und auf dem Land konnte man dann barbarisch sein. Und das hat sich auch als Debatte durch die Literatur fortgesetzt. Und hinterher gab es dann auch immer zwei Strömungen. Also Borges war der Zivilisierte, wenn man so will, natürlich der Hochzivilisierte, der überaus gebildete Autor. Und sein Gegenpart war der bei uns wenig bekannte Roberto Arlt, der mit den kleinen Prostituierten, den Ganoven und so weiter in einem anderen Stadtviertel von Buenos Aires sich auseinandergesetzt hat. Also auch da wieder, wie geht das weiter mit Zivilisation und Barbarei? Und in der Tat ist das der Kampf, der für viele lateinamerikanische Länder Gültigkeit hatte, denn die drei Jahrhunderte der Kolonisation durch Spanien haben ja keine großen Fortschritte gemacht. Man hat das Geld und die Bodenschätze gerne mitgenommen, aber man war nicht darin besonders interessiert, die Leute mit Bildung zu versorgen, mit Universitäten oder so weiter. Es sollten ja Kolonien sein und Bücher waren auch nicht als Exportartikel gefragt, die wurden geschmuggelt. Man wollte die Bibel haben und gläubige christliche Untertanen. Und insofern, dieser Aufbruch, den Echeverría in diesem Text macht, ist eigentlich eine Kreation aus dem Nichts. Und deshalb finde ich sie so beachtlich.
Also Sie nennen das den Gründungstext der argentinischen Literatur. Jetzt haben Sie gesagt, dass es durch diese spanische Kolonisation in Lateinamerika insgesamt so eine Missachtung der Kultur, der Zivilisation gab. Aber Argentinien war ja dann doch eine Ausnahme. Nicht nur Jorge Luis Borges, der übrigens auch eine Neigung zu diesen Vorstädten, zu den Messerstechern durchaus hatte, aber ansonsten an der europäischen Bildung orientiert war. Aber insgesamt ist doch Buenos Aires noch immer herausragend, was eben Bildung, was das Buchwesen betrifft. Also man sieht in Buenos Aires so viele Buchläden, noch immer fantastische Buchläden, und die Buchkultur spielte doch in diesem Land eine größere Rolle als in vergleichbaren lateinamerikanischen Ländern, oder?
Das ist richtig. Das kam natürlich auch dadurch zustande, dass nach dem Bürgerkrieg in Spanien die Verlagsindustrie ja quasi emigriert ist, und zwar nach Mexiko und nach Buenos Aires. Das waren die beiden Pole. Und all die Bücher, die in Spanien nicht verlegt werden durften, erschienen entweder in Buenos Aires oder in Mexiko. Die Gesellschaft von Argentinien war eben eine stark europäisch geprägte Gesellschaft, ist es unverändert, weil so viel Emigranten eben kamen aus Italien, aus Spanien, aus Polen, aus Russland und so weiter. Und dort eine Art Schmelztiegel geschaffen haben, vergleichbar wie New York. Alle kamen irgendwie zusammen, und eines dieser Produkte, die aus diesem Zusammenwachsen entstanden sind, ist ja auch der Tango. Aber dadurch hatten sie natürlich auch sehr schnell eine etwas stärkere Mittelschicht als andere Länder sie hatten, wo die Indio-Anteile der Bevölkerung deutlich stärker sind, also Peru, auch Mexiko. Und diese Gesellschaft in Buenos Aires, die ja auch wahnsinnig reich war. Ich meine, Buenos Aires war bis Ende des Ersten Weltkriegs eines der 10 reichsten Länder der Welt. Mhm. Und noch 1950 war es ein sehr, sehr reiches Land. Da konnte natürlich die Bildung auch stärker gefördert werden, und sie wurde gefördert, sodass die Argentinier alles gelesen haben. Die waren bestens informiert, was in Europa publiziert wurde, und war neugierig und hatten auch die Reise nach Europa, war also für viele eine Selbstverständlichkeit, auch für Menschen der Mittelschicht. Und wenn man jetzt in Buenos Aires spazieren geht, ist es doch faszinierend, dass die Buchhandlungen nachts um 2 Uhr noch offen haben und Leute drin sind und lesen, und die Theater und die Musikveranstaltungen, alles scheint doch zu blühen, und auch mit teilweise wenig Geld. Der argentinische Film hat großartige Produkte jetzt uns vorgestellt, und das sind alles Low-Budget-Filme. Mhm. Also da ist ein starkes kulturelles Bedürfnis da, und das spürt man jetzt auch nach dem Staatsbankrott 2001, wo alles am Boden lag. Wenn man heute die literarische Szene sich anschaut, die kleinen Verlage sprießen wie Pilze und machen tolle Arbeit. Mhm. Und jeder irgendwie kann publizieren. Fantastisch.
Trotzdem diese Arroganz glücklicherweise etwas gebrochen ist, dass eben die Argentinier sich als etwas bessere Europäer in Lateinamerika fühlen, und umgekehrt natürlich zum Beispiel die Chilenen nicht mehr so viel Grund haben, diese Arroganz der Argentinier umgekehrt zu verachten. Aber Sie haben auch erwähnt, und wir hatten es vorher schon im Gespräch im Doppelkopf von H2 Kultur erwähnt, Frau Strausfeld, dass eben mit der Krise von 2001, mit diesem Staatsbankrott, einiges zusammengebrochen ist, nicht unbedingt auf dem kulturellen Sektor. Da erleben wir weiterhin eine Blüte der Literatur. Wir haben jetzt sehr viele Romane auch im Deutschen übersetzt vorliegen. Ich erinnere nur an Alan Pauls Die Geschichte der Tränen, Martin Kohan, 2. Juni, Thomas Eloy Martinez, Purgatorio. Es sind wirklich neue Romane, die jetzt aus Anlass des Gastlandauftrittes von Argentinien auf der Frankfurter Buchmesse übersetzt worden sind. Ein Thema sticht heraus, was fast in allen Romanen, zumindest in den 3, die ich gerade erwähnt habe, zentrales Thema, zentrales Motiv ist. Das ist die Militärdiktatur von 1976 bis 1983.
Das ist richtig, und es ist ja auch verständlich, eine Nation, die sich als zivilisierte Nation empfand, die sagte, Buenos Aires ist das Paris von Lateinamerika, und dann in diese schlimmste Barbarei verfiel, nämlich etwas geschaffen hat, was es wirklich bis dahin noch nicht gab, nämlich den Begriff der Verschwundenen. Das sind ja die Menschen, deren Leichen man nicht findet, weil sie entweder über den Fluss geschmissen wurden, abgeworfen wurden oder in Massengräber verscharrt wurden. Und das sind ja immerhin 30.000 Tote, die diese Diktatur hinterlassen hat, wo brutal gefoltert wurde. Und jetzt auf einmal sagen auch die jüngeren Leute, die jüngeren Autoren, meine Güte, was ist damals eigentlich alles passiert? Wir waren vielleicht noch Kinder oder Heranwachsende. Wie konnte dieser Wahnsinn passieren? Und machen deshalb eine sehr beeindruckende Auseinandersetzung und Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. Und es ist wirklich das Hauptthema in ganz, ganz vielen Texten. Es gibt Autoren wie Felix Bruzzone mit seinen Erzählungen 76, das Jahr der Diktatur. 1976 wurde er geboren und seine beiden Eltern sind verschwunden. Ja, also es sind so viele persönliche Schicksale auch, die jetzt irgendwie versuchen, mit ihrer eigenen persönlichen Erfahrung zu Rande zu kommen. Oder auch, waren wir nur Mitläufer, waren unsere Eltern nur Mitläufer, waren sie Täter? Das sind Fragen, die die argentinische Gesellschaft sehr beschäftigt. Und nachdem ja 10 Jahre lang unter Menem alles irgendwie totgeschwiegen wurde, man war ja nur noch ein prosperierendes Land, bis es eben zum Absturz 2001 kam. Und jetzt in den letzten 10 Jahren ist es irgendwie auch rechtlich natürlich anders, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind jetzt nicht mehr straffrei. 6 Generäle stehen im Augenblick vor Gericht, auch wenn sie alle über 80 sind, aber sie stehen vor Gericht. Es werden immer noch zwangsadoptierte Kinder unter falscher Identität gesucht. Also das Ganze rumort in dieser Gesellschaft und davon zeugen viele literarische Texte und einige davon sind sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
Es gibt auch einen älteren Text, Elsa Osorio, Mein Name ist Luz. Die hat schon im Jahr 2000, ist es glaube ich, auf Deutsch dann erschienen, auch bei Suhrkamp, damals auch durch ihre Vermittlung.
Jawohl.
Und die hatte schon das thematisiert, dass eben Kinder von mutmaßlichen Terroristen aus Sicht der Militärdiktatur an befreundete Militärs, Polizisten, an die Oberschicht weitergereicht wurden als Geschenk. Und diese, ja, man spricht von 500, mehr als 500 Fällen und 100 sind identifiziert worden, darunter auch das Enkelkind von einem großen Dichter, Juan Gelman, der sein Enkelkind wieder gefunden hat, zusammen mit seiner Frau. Das ist ein Thema, das die argentinische Gegenwartsliteratur beschäftigt. Mitzi Strausfeld, gibt es noch etwas anderes, was man von diesem Land mitnehmen sollte, von der Kultur, von den Filmen vielleicht, von ja, den Büchern, was nicht mit dieser Fixierung auf die Militärdiktatur zu tun hat?
Ich glaube, das große Glück, was wir dieses Jahr mit diesem Schwerpunkt haben, ist, dass das Angebot so reichhaltig ist. Also man kann Erzählungen finden, die vielleicht in der Linie Borges, Cortázar, Bioy Casares weiter sich entwickelt haben. Man kann Gedichte finden, weil auch das ein blühendes Genre ist. Es gibt auch Leute, die jetzt sagen, wir leben jetzt im Jahre 2010, wir können nicht immer nur die Vergangenheit aufarbeiten, wir wollen etwas Neues schaffen. Auch das ist da. Es gibt den Unterhaltungsroman, es gibt den Kriminalroman, es gibt den Thriller. Also wenn man das Angebot etwas durchforstet, kann, glaube ich, jeder Leser etwas finden, was ihn interessieren mag. Es muss nicht nur die Aufarbeitung der Vergangenheit sein. Und das ist das Schöne dieser Buchmesse. Es wird irgendwie exemplarisch vorgeführt, wie lebendig der ganze Kontinent ist anhand eines einzigen Landes. Und ich sage natürlich jetzt ganz forsch, wenn wir Mexiko als Schwerpunktland hätten, dann würden wir auf einmal Mexiko großartig entdecken. Und das würde sich sicherlich ebenso lohnen, denn der ganze Kontinent ist spannend. Und jetzt sollten wir uns über Argentinien freuen, auf Argentinien freuen. Und ich glaube, es kann eine ganz tolle Lesereise werden.
Mitzi Strausfeld, zum Schluss eine persönliche Frage. Sie bewegen sich seit Jahrzehnten zwischen den Kontinenten, zwischen Lateinamerika, Spanien und Deutschland. Sie waren auch häufig in Indien, sind also auch für indische Literatur Scout und Entdeckerin geworden. Wo leben Sie denn am liebsten?
Im Augenblick bin ich sehr glücklich, weil ich Berlin und Barcelona kombiniere als 2 Hauptwohnsitze. Und dann kann man ja noch wunderbare Reisen anhängen nach Lateinamerika, nach Indien. Einfach neugierig durch die Welt schauen und überall gibt es großartige Bücher. Und die Bücher erklären mir jedenfalls immer das Land am allerbesten.
Sagt Mitzi Strausfeld im Doppelkopf von HR2 mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Und zum Schluss Ihre Lieblingsmusik, einer Ihrer Titel noch.
Also Mozart darf bei mir nie fehlen und die Qual der Wahl war furchtbar. Und jetzt habe ich mich für ein Andante Grazioso entschieden, weil es schön, leicht und zugleich doch in der Komplexität Mozart wiedergibt.
Adios, Michi Strausfeld, sagt auch Ruthard Stäblein.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.